Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Dick Marty, der Tessiner Europaratsabgeordnete, hat seinen Bericht über Organhandel im Kosovo für Kosovo erläutert, im Gespräch mit kosovarischen Medien. Das WEF gibt seine Gästeliste bekannt, von der deutschen Kanzlerin bis zum russischen Präsidenten. Die Migros-Gruppe hat den Umsatz etwas steigern können, die Swatch-Gruppe den ihren deutlich. Die Schweiz, Stromdrehscheibe Europas, braucht neue Hochspannungsleitungen. Aber keiner will hier Masten sehen. Um 13 Uhr, die Grippewelle ist da. Es ist meistens die Schweinegrippe. Aber niemand alarmiert oder scheint alarmiert zu sein. Tagesgespräch mit Fragen an den Fachmann vom Gesundheitsamt. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Abbühl.
Der Tessiner Europaratsabgeordnete Dick Marty hat dem kosovarischen Radio und Fernsehen ein Interview gegeben. Thema waren die Vorwürfe über Organhandel im Kosovo-Krieg. Das Interview wurde in der Schweiz aufgezeichnet. Politiker und auch die EU-Rechtsvertretung im Kosovo kritisieren auch danach, Marty bringe keine Beweise. Dick Marty stellte im Interview klar, er habe nie behauptet, Premierminister Thaçi sei direkt in den Organhandel verwickelt gewesen. Er könne sich aber kaum vorstellen, dass Thaçi nichts davon gewusst habe. Es gehe um eine Handvoll Fälle. Marty hat in seinem Bericht geschrieben, im Kosovo seien Gefangenen illegal Organe entnommen worden und mehrere Opfer seien darauf verschwunden. Im Prozess gegen den ehemaligen Julius Baer-Banker Rudolf Elmer hat die Zürcher Staatsanwältin ihre Strafmaßforderung verschärft. Statt 8 Monate bedingt fordert sie nun 8 Monate unbedingt. Dass der Angeklagte 2 Tage vor Prozessbeginn der Enthüllungsplattform WikiLeaks 2 CDs mit Bankdaten überreicht habe, erachtet die Staatsanwältin als Missachtung des Gerichts. Elmer wird vorgeworfen, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben, indem er Kontodaten von Julius Baer-Kunden an die Steuerbehörden weitergeleitet hat. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Nicolas Sarkozy und der britische Premierminister David Cameron. Sie alle wollen am Weltwirtschaftsforum in Davos von Ende Januar teilnehmen, wie das WEF mitteilt. Auch der amerikanische Finanzminister Timothy Geithner und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon haben ihre Teilnahme angekündigt. Die Eröffnungsrede wird der russische Präsident Dmitri Medvedev halten. Die Migros-Gruppe hat im letzten Jahr einen Umsatz von 25 Milliarden Franken gemacht. Das ist ein Plus von 0,3%. Im Detailhandel stieg der Umsatz um 0,8% und jener von Bioprodukten nahm um 14% zu. Zu den Umsatzgewinnern zählen vor allem der Hauslieferdienst Le Shop, Migros und SportX. Die Coop-Gruppe meldete für das vergangene Jahr kürzlich ein Plus von knapp 2%. Der Uhrenkonzern Swatch hat letztes Jahr fast 6,5 Milliarden Franken Umsatz erzielt, so viel wie noch nie. Der Umsatz stieg um 19%. Der Ausblick für das laufende Jahr bleibe trotz des starken Frankens positiv. Die Volksinitiative für eine tiefere Mehrwertsteuer in Restaurants kommt zustande. Der Verband des Gastgewerbes GastroSwiss teilt mit, man habe jetzt knapp 128.000 Unterschriften gesammelt. Die Unterschriften kamen innerhalb von 9 Monaten zusammen. Die Wirte verlangen mit der Initiative, dass Speisen und alkoholfreie Getränke in Restaurants gleich besteuert werden wie im Detailhandel und in Takeaways. Heute muss in Restaurants gut 3-mal so viel Mehrwertsteuer bezahlt werden wie in einem Laden oder in einem Schnellimbiss. Die Stadt Bern darf von den Ladenbesitzern in der Innenstadt keine Extragebühr für die Abfallentsorgung einziehen. Eine solche Litteringgebühr verstoße gegen Bundesrecht, hat das kantonale Verwaltungsgericht entschieden. Littering sei ein gesellschaftliches Problem, erklärten die Richter. Deshalb müsse die Entsorgung von weggeworfenem Abfall, zum Beispiel von Takeaway-Läden, vom Gemeinwesen finanziert werden. Gegen die Litteringgebühr wehrten sich vor allem die Großverteiler Coop und Migros. Die Zahl der Grippeerkrankten ist in der Schweiz in der vergangenen Woche zurückgegangen. Ärzte meldeten noch 28 Fälle pro 1000 Arztbesuche. In der Woche davor waren es 33 Fälle gewesen. Nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit erkranken zurzeit junge Leute im Alter von 15 bis 29 Jahren besonders häufig an der Grippe. Bei 3/4 aller positiven Proben wurde das Schweinegrippevirus festgestellt. Wenn es in Schweizer Haushalten brennt, ist das Feuer am häufigsten auf Glühbirnen und Lampen zurückzuführen. Dies geht aus der Brandstatistik 2010 hervor, die die Beratungsstelle für Brandverhütung heute veröffentlicht hat. Die Gefahr durch Glühbirnen werde oft unterschätzt, heißt es in der Mitteilung. Die Birnen werden sehr heiß und können so Stoffe und Papier leicht entflammen, wenn sich diese zu nahe bei einer Lampe befinden. Laut der Beratungsstelle kommt es in der Schweiz jährlich zu rund 14.000 Wohnungsbränden. Tennis. Am Australian Open hat Stanislas Wawrinka in der zweiten Runde den Bulgaren Grigor Dimitrov besiegt mit 7:5, 6:3 und 6:3.
12.36 Uhr. Die Schweiz kann mit ihren Stauseen viel Strom speichern. So etwas sein wie die Batterie Europas. Aber mit den Anschlüssen wird's schwierig. Wir berichten in den nächsten Minuten. Dann der TV-Auftritt. Reaktionen aus Kosovo auf das Interview mit Dick Marty. Die US-Chinesen. 100 Jahre lang waren die Einwanderer aus China schwer diskriminiert. Heute sind sie hochgeschätzt und respektiert. Whistleblowing. Wer Vertrauliches ausplaudert, kann ein Held werden. Oder Straftäter sein. Waffenschutzinitiative. Die Auswirkungen auf die Armee sind umstritten, auch in Militärkreisen. Und Grippewelle. Was im ganzen Land die Leute flachlegt, ist das Schweinegrippevirus. Doch weshalb ist die Aufregung diesmal so überblickbar, fragen wir im Tagesgespräch um 1.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.614 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2912 gehandelt, der Dollar zu 95,91 Rappen. Das Wetter. Im Norden schneit es vor allem in den Alpen und Voralpen sowie im Osten immer wieder. Im Flachland ist es sonst nur selten nass und besonders im Westen gibt es auch einige Aufhellungen. Die Temperatur liegt am Nachmittag bei 3 Grad. Im Tessin sowie im Wallis ist es vielerorts sonnig. Im Tessin bläst böiger Nordföhn bei bis zu 10 Grad. Morgen Donnerstag und am Freitag ist es im Norden wechselnd bis stark bewölkt mit einigen Schneeschauern. Dazwischen gibt es auch sonnige Abschnitte. Es bleibt frostig bei minus 1 Grad. Im Süden scheint trotz Wolken oft die Sonne bei 6 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Zürich, Zentralschweiz, Stau auf der Hauptstraße zwischen Hirzel und Zielbruck.
Hochspannungsleitungen durchschneiden heute schon Täler, führen über Berge, sind weiterum sichtbar und stören in den Augen vieler das Landschaftsbild. Kein Wunder ist gegen neue Projekte der Widerstand groß, quer durch die Parteien. Bald könnte es aber noch mehr und noch höhere dieser Leitungen brauchen. Wenn es nach dem Willen der neuen Energieministerin Doris Leuthard geht, soll die Schweiz nämlich zur Batterie Europas werden. Inlandredaktor Christian von Burg erklärt.
Die Idee ist bestechend. Gibt es viel Wind an der Nordsee, speichert die Schweiz mit dem überschüssigen Strom Wasser in ihren Stauseen. Herrscht Strommangel, geben die Kraftwerke den Strom wieder ins Netz zurück. Um das im großen Stil zu machen, braucht es aber noch viel, sagt der CEO von Swissgrid, Pierre-Alain Graf.
Wir sprechen von 1000 Kilometer Leitungen, die wir in den nächsten 10 Jahren erneuern müssen, damit wir auch den Stand entsprechend wahren können, den wir heute haben.
Das heißt, die bisherigen Leitungen werden massiv erhöht. Und will die Schweiz ihre neue Funktion als Batterie Europas wahrnehmen, so braucht es zusätzliche Stromautobahnen, sogenannte Supergrids, durch die Schweiz. Durch diese Leitungen könnte später einmal Strom aus Solaranlagen in der Sahara bis in den Norden transportiert werden. Der Ausbau sei wichtig, sagt Graf.
Wir müssen ein politisches Bewusstsein schaffen, dass diese Aufgabe für die Netze eine für die Wirtschaft und für den Standort Schweiz wesentliche Aufgabe ist.
Und wenn unser Land jetzt in den bilateralen Verhandlungen mit der EU nicht klar Interesse signalisiere, so drohe die Schweiz, mit den Superleitungen umfahren zu werden. Halb so schlimm, sagen direkt Betroffene, bei denen eine neue Stromleitung vor der Tür geplant ist. Es geht ja nicht nur um erneuerbare Energien, sondern vor allem auch ums Geschäft der Stromfirmen mit teurem Spitzenstrom. Der Bauer Hans Kneubühler, der im aargauischen Reusstal für eine verträgliche Starkstromleitung kämpft, sagt es so.
Wir sind der Meinung, dass nicht wir, die Anwohner, die Kosten tragen sollen für die Gewinne der Stromindustrie.
Der Protest im Reusstal sei breit und überparteilich, sagt Kneubühler. Denn
die Masten, die vorgesehen sind, sollen über 80 Meter hoch werden. Das ist vergleichbar mit dem Berner Münster. Das ist eine unvorstellbare Größe hier in unserer Landschaft.
Neben dem Schutz der Landschaft steht für viele die Angst vor dem drohenden Elektrosmog im Vordergrund. Und wieder andere fürchten, dass ihre Liegenschaften in der Nähe der Leitungen stark an Wert verlieren könnten. Die Hochspannung soll in den Boden, fordern deshalb direkt Betroffene aus mehr als 6 Kantonen. Dass dies möglich sei, zeige ein Blick ins Ausland, sagt die SP-Gemeinderätin von Könitz bei Bern, Katrin Sedelmeier.
Auch Frankreich und Spanien planen eine gemeinsame Leitung Toulouse-Barcelona durch die Pyrenäen unterirdisch verlegt.
Und solche Erdleitungen seien bei weitem nicht so teuer, wie die Stromunternehmen behaupteten. Im Wallis lässt die Regierung nun von ausländischen Experten prüfen, wie viel eine Erdverlegung konkret kosten würde. Energieministerin Doris Leuthard nimmt die großen Verzögerungen beim Bau der Leitungen mit Sorge wahr. Anfang Woche ist sie ins Wallis gereist, um sich ein Bild der Lage zu machen. Dabei habe sie Klartext geredet, sagt die Sprecherin des Bundesamtes für Energie, Marianne Zünd.
Sie hat die Botschaft mitgebracht, dass die Schweiz und vor allem auch das Wallis ein leistungsfähiges Netz braucht, und zwar in nützlicher Frist.
Es sei zu teuer, sagt Leuthard, die Leitung auf über 100 Kilometern in den Boden zu verlegen. Ohne die neue Leitung drohe dem Wallis im schlimmsten Fall ein Blackout. Der Widerstand der Betroffenen zeigt, ob die neuen Superleitungen quer durch Europa dereinst wirklich auch durch die Schweiz geführt werden, hängt nicht nur von der EU-Politik ab. Mindestens so wichtig ist die Frage, zu wie vielen neuen Leitungen die Schweizer Bevölkerung noch Ja sagen wird.
Dick Marti, der Tessiner Ständerat und Europaratabgeordnete, ist im Kosovo zur Hassfigur Nummer 1 geworden, seit er im Auftrag des Europarats aufgedeckt hat, dass die kosovo-albanische Armee UCK serbischen Gefangenen und albanischen Kollaborateuren Organe entnommen hatte. Auch den kosovarischen Ministerpräsidenten Hashim Thaci brachte Dick Marti mit diesem Organhandel in Verbindung. Jetzt hat sich Dick Marti im kosovarischen Staatsfernsehen erstmals ausführlich zum Bericht geäußert. Die Reaktionen darauf aus dem Kosovo hat Walter Müller.
Sein Bericht über den Organhandel sei nicht gegen die kosovarische Bevölkerung als Ganzes, sondern gegen Individuen gerichtet, unterstrich Dick Marti im Interview. Damit hat er die Gemüter im Kosovo kaum beruhigt. Viele Kosovo-Albaner haben auch heute noch das Gefühl, Marti beschmutze ihren Kampf für den eigenen Staat. Geraldina Recepi, eine Politikerin in Pristina, ist für Aufklärung. Sie kritisiert aber, Marti habe wieder keine Fakten und Beweise für den Organhandel genannt.
He didn't even give a proof of fact which would support whatever he had raised in his report.
Marti argumentierte jedoch, er sei Berichterstatter des Europarates und habe die Pflicht, Fakten zu sammeln. Der Europarat sei keine Untersuchungs- und Strafverfolgungsbehörde. Agron Bayrami, der Chefredaktor von Kohaditore, der größten Tageszeitung im Kosovo, hat den Bericht genau gelesen und auch das Interview gesehen, das nichts Neues gebracht habe, sagt Bayrami. Er vermutet, Dick Marti habe mit diesem Interview vor allem sein eigenes Image verbessern wollen. Denn es schade Marti, wenn er eine Woche vor der Debatte des Berichtes im Europarat als anti-albanischer Scharlatan dargestellt werde. Und auch wenn Marti nun nicht mehr gegen einen unabhängigen Kosovo sei, müsse er gewusst haben, dass der Bericht von den Gegnern der Unabhängigkeit politisch missbraucht werde. Insbesondere rund um die Wahlen im Kosovo und vor dem Beginn des Dialoges zwischen Belgrad und Pristina, fährt Chefredaktor Bayrami fort. Aber viele Kosovaren akzeptierten, dass im Kosovo Kriegsverbrechen begangen worden seien, die untersucht werden müssten, betont Bayrami. Mentor Lafitti, ein Rückkehrer aus der Schweiz, ist überzeugt, dass der Schaden durch den Bericht bereits angerichtet sei. Notwendig seien nun aber seriöse Untersuchungen der Vorwürfe.
dieser Fleck wird noch lange Zeit haften bleiben. Und dieser schwarze Fleck kann nur ausgeweicht werden, wirklich seriöse und schnelle Untersuchungen gemacht werden.
Die Sprecherin der EU-Justizbehörde im Kosovo, EU-LEX, sagte gestern, Dick Marty habe trotz der schriftlichen Bitte vor einem Monat noch immer keine Beweise überbracht. EU-LEX wartet also. Und ein Großteil der Bevölkerung im Kosovo misstraut Dick Marty weiterhin.
Das war ein Bericht von Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. 12.45 Uhr, Viertel vor eins. Es ist ein Gipfeltreffen von zwei Wirtschaftsgiganten, der Besuch von Chinas Präsident Hu Jintao bei Barack Obama in Washington. Heute Abend werden die beiden zusammen festlich dinieren und mit am Tisch Jin Guan und Ed Lee, die Stadtpräsidentin und der Stadtpräsident von Oakland und San Francisco. Das sind nicht irgendwelche Lokalpolitiker, sondern beide Nachkommen chinesischer Einwanderer, Angehörige einer Bevölkerungsgruppe, die bis vor kurzem politisch kaum in Erscheinung trat. Denn Chinesen wurden in den USA sehr lange sehr stark diskriminiert. Das zeigt der Bericht aus den USA von Max Ackermann.
Wer kennt nicht Ellis Island? Über die kleine Insel im Hafen von New York führte der Weg von Millionen von Einwanderern in die neue Heimat USA. Dass es am anderen Ende des Kontinents, an der Westküste, etwas Ähnliches gab, ist weit weniger bekannt.
Well, I'd like to welcome you to the United States Immigration Station Angel Island.
Angel Island in der Bucht von San Francisco, das Ellis Island des Westens. Ein Name allerdings, der mehr beschönigt als erklärt, sagt Casey Lee vom Angel Island State Park.
Angel Island, well called the Ellis Island of the West, the people that worked at this facility called it the Guardian of the Western Gate.
Das hier sei nicht so sehr der Eingang ins gelobte Land gewesen, als vielmehr ein Abwehrriegel gegen unerwünschte Fremde. An der Ostküste kamen eben hauptsächlich Europäer an, hier im Westen Asiaten, meist Chinesen, und die waren in den USA diskriminiert wie keine andere Einwanderergruppe.
The Chinese Exclusion Act was a racist law. It said that
der Chinese Exclusion Act sei ein offen rassistisches Einwanderungsgesetz gewesen, das erste und einzige dieser Art in der US-Geschichte. Zwischen 1882 und 1943 war es Chinesen praktisch unmöglich, legal in die USA einzureisen, und Angel Island sollte den Vollzug des Gesetzes garantieren.
The sleeping areas were filled with bunk beds, three high.
Die Einwanderungsinsel war ein Internierungslager, völlig überfüllt und nach Rassen getrennt. Nur mit erfundenen Lebensläufen, mit Tricks und hohen Anwaltskosten schaffte es ein Teil der Einwanderungswilligen schließlich doch aufs Festland. Aber eigentlich hielt der Chinese Exclusion Act nur fest, was vorher bereits Praxis war. Schon die ersten Einwanderer aus China, die während des Goldrausches um 1850 nach Kalifornien eingereist waren, wurden auf der untersten Stufe der sozialen Hierarchie festgehalten, sagt Judy Young, emeritierte Professorin für amerikanische Geschichte an der Universität von Santa Cruz, vor allem aus rassistischen Gründen.
It was more racially driven than anything else. Racial discrimination had a lot to do with why the Chinese were the first and only group to be excluded by US immigration policies.
Chinesen wurden als genetisch minderwertig betrachtet, von der weißen Arbeiterschaft aber auch als Konkurrenz auf dem Jobmarkt gefürchtet. Und das schwache China konnte seine Landsleute im Ausland in keiner Art und Weise schützen. Erst als während des Zweiten Weltkrieges Japan zum Hauptfeind wurde, verbesserte sich das Verhältnis zu China und den chinesischen Immigranten, wenigstens auf dem Papier. Der Chinese Exclusion Act wurde aufgehoben, aber erst mit den Bürgerrechtsgesetzen von 1965 änderte sich die Lage für die chinesische Minderheit in den USA wirklich.
Economically, the Chinese were doing poorly for decades. It's not until this new influx of immigrants after 1965.
Jetzt kommen auch gut ausgebildete Leute, Akademiker, Unternehmer, Kaufleute. Sie dürfen ihre Familien mitbringen, können das US-Bürgerrecht erwerben und die amerikanischen Bildungsinstitutionen nutzen. Heute haben die US-Chinesen den höchsten Bildungsstand aller Einwanderergruppen, sind mit 3,2 Millionen Menschen auch zahlenmäßig stark, vor allem an der Westküste, und können sich erstmals im öffentlichen Sektor, in Politik und Verwaltung Gehör verschaffen.
We finally arrived at this point where they're being encouraged and they're well qualified and they're politically astute enough to want to run for political office and to be elected.
Jean Kwan und Ed Lee, die neuen Bürgermeister von Oakland und San Francisco, sind nur die letzten Beispiele. Letztes Jahr wurde Judy Chu aus Los Angeles als erste US-Chinesin in den Kongress gewählt. Nobelpreisträger Stephen Chu ist Energie, Ex-Gouverneur Gary Locke, Handelsminister. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und wenn das Verhältnis zwischen den beiden Großmächten USA und China angespannt ist, wie gerade jetzt, fürchten zwar noch immer viele US-Chinesen Repressalien, doch es sei kein Vergleich mehr zu früher, sagt Professorin Chu Diang.
Chinese Americans have finally arrived. They're much more visible at the upper echelons of society as well as in the power structure of politics.
160 Jahre nach der Ankunft der ersten Einwanderer seien die US-Chinesen endlich in der neuen Heimat angekommen.
Rudolf Elmer, ein ehemaliger Angestellter der Privatbank Julius Baer, steht vor dem Zürcher Obergericht. Verdacht, Bankkundengeheimnisverletzung. Elmer selber sagt, er habe vertrauliche Kundendaten veröffentlicht, um auf mutmaßliche Fälle von Steuerbetrug hinzuweisen. Er sei also ein sogenannter Whistleblower. Die zuständige Staatsanwältin glaubt aber nicht, dass Rudolf Elmer ein Whistleblower ist, sondern dass er sich im Nachhinein dazu hochstilisiert hat. Der Fall zeigt, dass Whistleblowing eine umstrittene Sache sein kann und es stellt sich grundsätzlich die Frage, wie viel Schutz die warnenden Stimmen brauchen. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Das Gebot der Stunde heißt Transparenz, in der öffentlichen Verwaltung wie in der Privatwirtschaft. Missstände könnten ohnehin nicht mehr vertuscht werden, sagt Ottmar Strasser, Professor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen und Chefjurist der Zürcher Kantonalbank.
In der heutigen Informationsgesellschaft kann ein Unternehmen Missstände nicht mehr unter dem Deckel halten. Wer das versucht, als Unternehmen und Manager, verliert an Glaubwürdigkeit. Damit verliert er auch Vertrauen und letztlich dann auch Kunden.
Seien es Korruptionsfälle, seien es Umweltschädigungen. Ziel müsse es sein, Missstände möglichst frühzeitig zu erkennen. Nur dann könnten sie untersucht und behoben werden, solange sich der Schaden noch in Grenzen halte. Unternehmen sollten Meldestellen einrichten, an die sich die Mitarbeitenden wenden könnten, sagt Strasser. Zudem müsse das Personal sensibilisiert und geschult werden. Das sei umso wichtiger, weil das Missbrauchspotenzial nicht zu unterschätzen sei. Im Schutz der Anonymität könnten Whistleblower, Unternehmen, aber auch einzelne Personen zu Unrecht anschwärzen.
Das kann für die Betroffenen verheerende Folgen haben. Es können Verfahren, Strafverfahren drohen, Entlassungen, Kündigungen, Versetzungen oder Sistierung von Ernennungen oder überhaupt Verzicht auf Beförderungen.
Diese Gefahr sieht auch Jean-Pierre Meon, Präsident von Transparency International Schweiz, einer Organisation, die sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben hat. Meon warnt aber davor, mit diesem Argument einen besseren Schutz von Whistleblowern zu bekämpfen. Denn Missbrauchsfälle seien rasch zu erkennen.
Es gibt Fälle, wo man schon bei der ersten Meldung merkt, dass der Whistleblower ganz andere Zwecke verfolgt und dass seine Behauptungen nicht stimmen oder nur halb stimmen.
Jean-Pierre Meon von Transparency International Schweiz fordert, dass Whistleblower grundsätzlich anonym bleiben müssten. Denn die Identität einer Person, die auf Missstände hinweise, spiele keine Rolle. Das sieht Professor Ottmar Strasser von der Universität St. Gallen anders.
Wenn ein Whistleblowing nicht bloß sein Bewenden dabei haben soll, dass eine Meldung erstattet wird, sondern dass auch etwas geschieht, dass untersucht wird, die beschuldigten Personen konfrontiert werden mit den Vorwürfen und auch das Unternehmen für sich selbst den Sachverhalt abklärt, ist es wahrscheinlich nicht zu vermeiden, dass man auf den Namen des Whistleblowers Rückschlüsse machen kann.
Zwischen Anonymität und größtmöglicher Vertraulichkeit. In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die politische Debatte in der Schweiz, wo Bestrebungen für einen besseren gesetzlichen Schutz von Whistleblowern im Gang sind. Mit konkreten Regelungen ist nach Angaben von Transparency International erst in 2-3 Jahren zu rechnen.
Ist die Armee überhaupt noch funktionstüchtig, wenn Soldaten und Offiziere ihre rund 270.000 Waffen nicht mehr zu Hause lagern dürfen? Die Gegner der Waffenschutzinitiative sehen die Armee selbstverständlich in Frage gestellt. Aber in Offizierskreisen gehen die Meinungen 4 Wochen vor der Volksabstimmung weit auseinander. Freddy Gasser hat die Argumente zusammengetragen.
Die Schweiz ist militärisch gesehen umzingelt von Freunden. Mit kriegerischen Ereignissen in den Stunden rechnet selbst die Armeedoktrin seit Jahren nicht mehr. Trotzdem betont Hans Schatzmann, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft und bis Ende letzten Jahres selber Brigadekommandant, ein Ja zur Initiative hätte gravierende Folgen, vor allem für die militärische Ausbildung.
Der Aufwand, die Waffen für einen Wiederholungskurs zur Verfügung zu stellen und dann am Ende des WKs wieder einzuziehen und abzugeben, der Aufwand ist nicht zu unterschätzen, denke ich mal. Das würde wiederum mindestens einen halben oder einen ganzen Tag eines WKs brauchen.
Zudem müsste man dann die Waffen wieder auf den jeweiligen Schützen einschießen. Auch das sei ein erheblicher Aufwand, der auf Kosten der übrigen Ausbildung gehe. Aber nicht nur für die Kommandanten und ihre Soldaten, auch in der Militärverwaltung würde einiges enden. So rechnet die bundesrätliche Botschaft zur Abstimmung mit einem Mehraufwand von 49.000 Arbeitsstunden à 100 Franken, allein für das Einsammeln und Lagern von rund 270.000 Waffen, die jetzt noch in Privathaushalten sind. Und für das Obligatorische, die außerdienstliche Schießpflicht, fielen neu jedes Jahr 112.000 Arbeitsstunden an für Abgabe und Rücknahme der Leihwaffen. Das VBS will diese Zahlen vor der Abstimmung nicht kommentieren, schreibt aber in einer schriftlichen Stellungnahme auf Anfrage:
Wir halten weiterhin am Obligatorischen fest, weil der gezielte Einzelschuss auf größere Distanzen ein militärisches Erfordernis ist. Gerade im modernen Gefecht. Das ist die Lehre jener Armeen, die gegenwärtig Truppen im Krieg haben.
Die Lehre der kantonalen Militärdirektoren wiederum, die im Zuge der Armeereformen viele Zeughäuser geschlossen haben, ist, es gebe keine Alternative zur heutigen Praxis. Nicht aus militärischer, sondern auch aus organisatorischer Sicht, sagt etwa der Berner FDP-Regierungsrat und Oberst Hans-Jürg Käser.
Ja, das Lagern selber wäre nicht das Problem, aber das Handling, also die Möglichkeit für die Schützen, die Waffe zu holen und wieder zu bringen, da wird es Zeitfenster geben, wo Mitarbeiter bereit sein müssen, diese Dienstleistung zu erbringen. Das werden die Kosten sein, die anfallen. Das kann man nicht einmal im Jahr machen, oder?
Zumal dann auch noch zu klären wäre, wie sich Bund und Kanton die neuen Kosten teilten, betont die basel-landschaftliche Militärdirektorin Sabine Pegoraro. Im VBS rechnet man allein für die außerdienstliche Schießpflicht, für die Abgabe und Administration von 160.000 Leihwaffen mit rund 11,2 Millionen Franken jährlich. Allerdings, selbst in Offizierskreisen ist umstritten, ob es das Obligatorische überhaupt noch braucht. Nein, sagt etwa der heute 65-jährige ehemalige Kompaniekommandant Urs W. Honecker im Namen einer ganzen Gruppe von Offizieren außer Dienst.
Das obligatorische Schießwesen ist aus militärischer Sicht nicht, hat keinen Sinn mehr. Wer will schon behaupten, mit 20 Schuss auf eine A- und B-Scheibe würde man die Handfertigkeit am Gewehr trainieren? Das ist doch absolut witzlos.
Und auch aus grundsätzlich militärischer Sicht gäbe es keinen Grund mehr für die Waffe zu Hause. In Zeiten von Cyberwar und Terrorismus müsse kein Soldat in den Stunden kampfbereit sein. Es genüge, wenn er auf Befehl einrücke und dort seine Waffe fasse. Er sage das als einer, der im Übrigen stramm bürgerlich wähle und abstimme. Selbst in Armeekreisen gehen also die Meinungen auseinander, wohin das Sturmgewehr gehört, nach Hause oder ins Zeughaus.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.